Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus nach einem aus deutscher Sicht ja perfekten Champions-League-Abend, kann man wirklich so sagen. Borussia Dortmund gewinnt in Überzahl 4:0 gegen Villarreal und Bayer Leverkusen. Die siegen mit einer Notelf 2:0 bei Manchester City, setzen ein ganz, ganz dickes Statement und Ausrufezeichen genau rechtzeitig vor dem direkten Duell der beiden Rivalen Bayer und BVB. Am kommenden Wochenende und danach nächste Woche in Bundesliga und DFB-Pokal. Und da geht es ja auch um die Frage, wer ist jetzt wirklich Bayernjäger oder wer hat sich das vielleicht nur eingebildet, es sein zu können? Diesen Fragen gehen wir hier auf den Grund mit einem Leverkusen-Experten, der gestern Abend noch im Etihad war und heute schon bei uns ist, Patrick Scherer vom Kölner Stadtanzeiger. Hallo Patrick.
Hi Malte, danke für die Einladung. Danke, dass ich wieder hier sein darf.
Eine Kurzstippvisite quasi zu Manchester City mit einer, ja, mit einem anderen Ergebnis, als du es wahrscheinlich erwartet hattest, als du abgeflogen bist nach Manchester, oder?
Das kann man laut sagen. Also ganz, ganz ehrlich, wenn du bei Manchester City spielst im Etihad, dann gehst du natürlich davon aus, gerade mit Leverkusen in ihrer Entwicklungsstufe gerade, dass Leverkusen vielleicht eher mit einer Niederlage vom Platz geht. Da haben sie aber einen ganz anderen Auftritt hingelegt.
Zumal ja auch alles ein bisschen schwierig losging, ne? Charterflug hat verspätet abgehoben, da gab es Probleme mit dem Gepäck. Nach der Landung in Manchester musste die Mannschaft auch erstmal noch gefühlt ewig im Flugzeug warten. Dann waren die ganzen Verletzten und Gesperrten nicht mit dabei. Wie war denn die Stimmung überhaupt beim Bayer-Team vor dem Spiel?
Also wir mitgereisten Journalisten sind ja im Charter mitgeflogen und das war schon eine Situation, die ich so auch nicht kannte, dass der Flieger quasi auf dem Weg zur Rollbahn, zur Start- und Landebahn abrupt abbremst und wir umdreht. Und dann gab es ja ein bisschen widersprüchliche Informationen, gab zwei Durchsagen. Eine Durchsage war, okay, wir wissen nicht, ob alles Gepäck an Bord ist. Zweite Durchsage war, dann könnte auch um Balance gehen, Handgepäck, aufgegebenes Gepäck und so weiter. Ja, und dann stehst du da anderthalb Stunden erstmal und wartest, bis es wieder losgeht. Dann muss man noch warten, bis so ein Fahrzeug kam, was quasi das Flugzeug wieder zurückgeschoben hat, dass es wieder vorwärts Richtung Startbahn fahren konnte. Ja, und in Manchester dann fehlten plötzlich Busse, um uns abzuholen, weil wir irgendwie eine wilde Parkposition hatten. Okay. Die Position war so, wenn du dir das vorstellst, du warst an dem Terminal so nah dran, wie normal diese Finger immer dran sind, wo du dann durchläufst, ne? Also das hast du von drinnen nicht so wahrgenommen, war aber so. Und dann kam eben die Durchsage, wir müssen auf die Busse warten. Wir sind zwar nah dran am Terminal, aber ihr könnt hier nicht über die Bahn unten laufen. Nach einer Stunde dann durften wir doch über die Bahn laufen, weil keine Busse bis dahin immer noch da waren. Und da muss man wirklich sagen, das waren halt wirklich 20 Meter. So, und da eine Stunde uns sitzen zu lassen, anstatt da drei Leute hinzustellen, die einmal aufpassen, dass da vielleicht kein Auto lang fährt. Wobei es gar nicht so aussieht, als würden da überhaupt jemals Autos lang fahren. Das war schon irgendwie strange. Und wenn ich die Anekdote noch einstreuen darf, ich habe mich mit einem Crewmember unterhalten auf dem Rückflug. Das war dieselbe Maschine mit derselben Crew. Und die hatten am Tag davor, an dem Tag Eindhoven abgeholt nach Liverpool, die ja heute Abend gegeneinander spielen. Und der hat mit dem Manager von Eindhoven gesprochen und gesagt, in Manchester haben wir auch immer Probleme. Und er selber ist mit Lazio Roma nach Manchester geflogen. Da haben die 3 Stunden im Flieger gewartet. Erst 2 Stunden auf Treppen gewartet und dann nochmal 1 Stunde auf Busse. So von daher, vielleicht sollte man die Recherche mal anstrengen, wie vielen Gegnern es von Manchester-Clubs in den letzten Jahren so erging und ob da ein Schema zu erkennen ist. Nee, aber die Stimmung war dann trotzdem, also auch im Flugzeug war eigentlich gelassen, trotz dessen, und ist natürlich nicht wünschenswert als Vorbereitung auf so ein krasses Spiel. Und Kasper Jürmann hat dann gestern auf der PK gesagt, in der Kabine nach dem Spiel kamen schon die Scherze, wir machen das jetzt immer so mit der Anreise. Und dann hat er gesagt, naja, das bräuchten wir aber jetzt nicht unbedingt.
Ja, ich wollte mal sagen, umso besonderer, dass man das dann so wegsteckt und unter diesen ganzen Umständen dann letztlich so performt. Sagt jetzt dieses 2:0 mehr über Bayer aus oder mehr über Pep Guardiolas verpatzte Rotation? Ich meine, der hat auf 10 Positionen umgestellt, hätte wohl gerne auf 11 umgestellt. Wahrscheinlich wäre es, wenn er auf 11 umgestellt hätte, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen.
Das kann sein, ja. Dann wäre es vielleicht besser gelaufen für Pep. Naja, also es ist wie immer, es liegt natürlich, oder die Wahrheit ist irgendwie beiden zu finden. Pep hat danach ganz klar gesagt, das war zu viel, war too much, hat er noch nie gemacht, wird er wahrscheinlich auch nie wieder so machen. Ist natürlich klar, das hast du gemerkt beim Spiel von Manchester City, dass da Abläufe nicht gestimmt haben, dass die Rotation einfach zu krass war. Auf der anderen Seite muss man sagen, Bayer Leverkusen ist auch ohne 11 Spieler angetreten, ne? Also die hatten ja jetzt auch nicht ihre A11 auf dem Platz. Du kannst jetzt sagen, Leverkusen hatte am Ende vielleicht mehr nominelle Stammspieler auf dem Platz, als es City hatte. Wenn du die Marktwerte aber
Wollte
vergleichst,
gerade sagen.
dann hat City immer noch den besseren Kader gehabt. Und was auch interessant war, auf der PK wurde Yeoman dann angesprochen von einem englischen Journalisten eben auf diese XXL-Rotation von Pep und ob er vielleicht Leverkusen unterschätzt hätte. Hat er gesagt, ja, das müsst ihr Pep fragen, nicht mich. Aber ganz generell hat er gesagt, ihr Journalisten, und da hat er tatsächlich einen Punkt, ihr guckt immer auf die Startelf. Ne? Wir Trainer, wir gucken ganz genauso drauf, welche Elf das Spiel beendet. Und wenn man das dann wieder vergleicht, ne, ich meine, Pep Guardiola hat gestern rund 400 Millionen Euro Marktwert eingewechselt. Ja, also da waren am Ende ja doch ein paar nominelle Starspieler auf dem Platz. Und auch die haben es nicht geschafft, ein Tor gegen Leverkusen zu erzielen. Und von daher würde ich sagen, am Ende sagt es dann doch mehr über Leverkusen aus als über City.
Und ganz viel vor allen Dingen auch über Mark Flecken, weil der war ja der Grund, warum dann auch diese 400 Millionen Euro Marktwert dann am Ende nichts mehr gebracht haben. Wie viele Paraden hatte der? Vier, fünf? Das war ja wirklich großartig.
Ja, der hatte ja schon in Wolfsburg ein sehr gutes Spiel am Wochenende und hat das jetzt da nahtlos fortgesetzt. Ja, der hat starke Paraden und das tut ihm, glaube ich, auch richtig gut jetzt mal, weil er wurde ja zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen in Frage gestellt. Er hatte den Champions League Abend gegen Paris Saint-Germain, wo er hämisch beklatscht wurde, als er einen Ball mal dann festgehalten hat, wobei er gar nicht so viel konnte für diese 7 Gegentreffer. Sah vielleicht bei ein, zwei nicht optimal aus, aber war jetzt nicht seine Schuld, dass es da so in die Hose ging. Und ich glaube, wenn der jetzt richtig ankommt, ist das natürlich ein ganz wichtiger Faktor für Bayer Leverkusen, weil er eben auch mit dem Fuß auch wenn er da auch mal einen Valens ausspielt, aber so mit dem Fuß super, super wichtig ist für die Art und Weise, wie Leverkusen das Spiel aufbauen will. Und von daher war er gestern Abend sowohl mit dem Fuß als auch mit den Händen ein ganz großer Faktor.
Einer der beeindruckenden Faktoren in diesem Spiel. Ein anderer aus meiner Sicht, diese Laufleistung von Bayer Leverkusen. Also mit der Notelf die höchste Laufleistung der gesamten Saison. Dann also wirklich gerannt, Löcher gestopft. Die waren ja eigentlich wirklich überall.
Ja, also das war halt, die haben vorm Spiel ja gesagt, Paris und Bayern, das wollen wir nicht nochmal haben. Ne? Das waren ja bisher die zwei großen Gegner, die sie in der Saison hatten, 2-7 und 0-3. Und Bayern hatte damals ja auch eine XXL-Rotation gemacht. Ne? Kam ja auch erst während des Spiels dieser Mega-Wechsel mit Diaz, Olise und Kane. Und da hatte man eben komplett mutlos und auch nicht intensiv genug, mutlos mit Ball agiert und hinten nicht intensiv genug verteidigt. Und gestern war beides halt gegeben. Ja, also sie sind super viel gerannt füreinander, und es waren ja auch trotzdem wieder super viele junge Spieler auf dem Platz, die da auch ein tolles Spiel gemacht haben. Ich nehme jetzt nochmal Ernest Poku raus, der da in letzter Zeit ja immer links vorne oder als eine dieser Zehnerpositionen, die dann aber mehr auf den Flügel zieht, gespielt hat und gestern als rechter Schienenspieler ran musste, weil wirklich gar keine Alternative mehr da war. Und der auch in der zweiten Halbzeit gegen einen Jeremy Doku, der jetzt ja wirklich seines Zeichens kein schlechter ist, eine super Defensivleistung abgeliefert hat. Die sind füreinander gerannt, die haben füreinander gekämpft, das hast du gesehen, die wollten unbedingt diesen Sieg haben. Und ja, das ist eine Top-Leistung. Und wie Yulman gesagt hat, der jetzt nicht zu Superlativen neigt, es war a night to remember, hat er gesagt, eine Nacht, an die man sich erinnern sollte. Und es ist Fuel, es ist Benzin für so eine Mannschaft in ihrer Entwicklung. Und ich glaube, genau das trifft es. Dass so ein Abend kann sehr, sehr, sehr wertvoll sein für Bayer Leverkusen.
Setzt natürlich Kräfte frei für einen möglichen längeren Verbleib dann noch in der Champions League, an den ja vielleicht vor diesem Spiel niemand so richtig geglaubt hatte. Jetzt hat man zwei Siege auf dem Konto. Also der Traum der Playoffs lebt noch. Das ist dann auch so ein Game Changer. Vielleicht insgesamt, wenn du sagst, Fuel, der so eine Saison dann, beziehungsweise diesen Aufwärtstrend, der ja unter Hjulmand jetzt da war, dann nochmal wieder noch mehr befeuert und gerade auch ein Fingerzeig dann für die Spiele gegen Dortmund, die jetzt anstehen.
Du sagst es absolut. Also dieser Aufwärtstrend, das kann man schon gar nicht mehr Trend nennen, weil es ja eigentlich, seitdem er da ist, wirklich bergauf geht. Wenn wir jetzt diese zwei Spiele gegen Paris und Bayern mal ausklammern, dann hast du noch dieses Unentschieden gegen Gladbach zu Hause, was du nicht haben musstest. Und die zwei Unentschieden eben in der Champions League gegen Kopenhagen und Eindhoven. Aber ansonsten hast du ja alles gewonnen, ja, und auch spielst immer besseren Fußball von Woche zu Woche. Deswegen, das ist gestern Abend nochmal so ein richtiger Fingerzeig gewesen. Okay, wir sind jetzt richtig in der Saison da. Wir brauchen uns auch nicht vor den Großen verstecken. Wir können hier wirklich Vollgas geben und eine gute Saison spielen, trotz dieses XXL-Umbruchs. Ja, und das ist super, super wertvoll. Ja.
War dieses Spiel gegen Chelsea auch, oder gegen City auch ein direktes Learning vielleicht aus dem Wolfsburg-Spiel? Weil das, was man gegen City gezeigt hat, diese Disziplin, diese Kontrolle, diesen ja nicht vorhandenen Leichtsinn, das war ja eigentlich fast so ein gegenteiliges Spiel als das jetzt in Wolfsburg, auch wenn man das 3:1 am Ende gewonnen hat. Aber da war ja doch viel dabei, was schön war, aber auch viel, wo man sagt, um Gottes Willen, also diese leichten Fehler, diese ja, Inkonsequenz in einigen Situationen, die war ja einfach da.
Wolfsburg zweite Halbzeit war viel zu laissez-faire. Ja, da muss man sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel von Alejandro Grimaldo am Samstag mit dem von gestern vergleicht, der spielt eine super Saison, super Junge, aber sagen wir mal so, nach der Halbzeit war er so einer der Faktoren, wo ich mir gedacht habe, in Wolfsburg, wow, spiel mal die Angriffe konsequent zu Ende. Das war so, ja gut, wir haben den Sieg hier schon in der sicheren Hand, dann hat er so einen halbgaren Abschluss, so eine halbgare Flanke und irgendwie wird schon. Dann macht Wolfsburg dieses 1-3, wenn die das 2-3 noch machen, wenn das zählt mit dieser super, super knappen Abseitssituation, dann wird es da nochmal richtig eng. Ich fand, gestern hatte Leverkusen auch ein, zwei Ballverluste, die man sich sparen kann und die gegen eine Mannschaft wie City auch bestraft werden können. Der Unterschied zu Wolfsburg war aber, danach warst du wieder direkt nach dem Abschluss, warst du super kompakt und bist super in die Zweikämpfe wieder gekommen, hast Räume gut zugestellt und es war dann immer einer da, auch in der Mitte, wenn mal Flanken kamen oder flache Reingaben. Eigentlich hat meistens irgendeiner in Leverkusen ein Bein reingestellt oder den Kopf hingehalten und das war schon stark. Auch da zum Beispiel Januar Bellosian, muss ich auch sagen, der Junge hat einen Kreuzbandriss im Januar gehabt. Das war jetzt sein zweiter Startelf-Einsatz seitdem. Und dann liefert er gestern auch so eine Partie ab. Am Ende hat er nochmal zwei Fehler drin gehabt, aber das passiert einfach. Also da ist einfach überall an jeder Position eigentlich zu sehen, was die Mannschaft für eine Entwicklung macht. Ne? Auch Ibo Mazza am Montag 20 geworden, Poku 20 oder 21, weiß ich gar nicht. Diese ganzen jungen Spieler, das ist schon Kofane im Sturm. Der hat letzte Saison zweite Liga Albacete Balompi in Spanien gespielt, hat davor in Kamerun gespielt und spielt so ein Spiel gestern Abend, wo er viele Bälle festmacht bei City. War da am Ende ein bisschen ausgepumpt, dann auch ausgewechselt worden. Aber das ist schon, man sieht jetzt so langsam auch, was Simon Rolfes sich so bei der Kaderzusammenstellung gedacht hat.
Und was man sich natürlich auch bei Leverkusen dann bei der Trainerwahl gedacht hat. Jüllmann hätte man ja sowieso gerne schon früher gehabt. Das ging ja aus verschiedensten Gründen nicht. Dann kam eben Erik ten Hag und dann hat man aus bekannten Gründen das Ganze schnell dann doch wieder in die, ja, mittlerweile muss man sagen, absolut richtige Richtung korrigiert. Denn das, was Jüllmann da macht, hat Erfolg. Was macht ihn so erfolgreich? Was ist das, was er mit der Bayern-Mannschaft gemacht hat, dass er jetzt eben diesen ja, historischen Start hat, gleichgezogen, was den Bundesliga-Start angeht, mit Stepanovic, Augenthaler und Hüpie. Nur da war es ja bei allen dreien dann irgendwann auch nicht mehr so ganz zusammenhängend.
Ja, also ich tippe mal das, aber ich gehe fast davon aus, dass seine Geschichte erfolgreich weitergeht. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal hier bei dir saß, hatte sich Bayer gerade von Ten Hag getrennt und war auf der Trainersuche, da haben wir so ein bisschen auch drüber geredet, welchen Trainer würde dann passen. Ja, und da muss man ja sagen, im Nachhinein, wenn man das alles bewertet, war es einfach das, was wir damals schon gesagt haben. Entweder ist es ein super Boss-Move von Simon Rolfes, nach dem zweiten Spieltag zu reagieren, um hier eine Entwicklung, die in die falsche Richtung geht, zu korrigieren. Und kommt halt auch darauf an, welchen Trainer er holt. Und jetzt muss man sagen, er hat den richtigen geholt. Ne? Jüllmann, ich hatte ein Interview mit Malik Tillman in der Länderspielpause. Der hatte mir gesagt, der hat uns Struktur, der hat uns Ordnung wieder gegeben. Ne? Also ich habe das so interpretiert nach dem Motto, die Jungs wissen jetzt wieder endlich, was sie auf dem Platz machen sollen. Das hatte Ten Hag halt überhaupt nicht geschafft. Und der hat halt so eine ganz ruhige, besonnene Art. Ja, ist einfach ein absoluter Fußballfachmann. Das merkst du, wenn er redet, wie er redet. Und er ist ja jemand, der auch sehr viel Wert aufs Menschliche legt. Ja, also sagt ja auch immer, ich will Menschen kein Label anheften, sondern jeder muss, ist individuell, wie er ist und soll so sein, wie er ist und muss seine Stärken einfach einbringen. Ja? Und ich glaube, er hat dann echt gutes Händchen bewiesen in dieser wirklich schwierigen Situation, diesen Umbruch, diesen Trainerwechsel, das in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Und ja, es trägt absolut Früchte. Ne? Hat einen Punkteschnitt von 2,44 Punkten, was ja Wahnsinn ist in der Bundesliga. Ja? Also da kann man nur jeden Hut ziehen davor. Und ja, es ist jetzt spannend zu sehen, diese zwei Spiele jetzt gegen Dortmund. Dann kommt ja kurz vor Weihnachten auch mal auswärts in Leipzig. Da sind jetzt ja noch mal ein paar Prüfsteine, wo du sagst, da wirst du mal sehen danach, ne? Wenn du am Heiligabend da sitzt, kann man da mal Bilanz ziehen, wie es so ausgeschaut hat, dieses Halbjahr.
Gegen Stuttgart geht es ja auch noch. Also die
Genau,
großen
aber im
drei
Januar.
Verfolger, genau, im Januar, aber in der Hinrunde ist das eben alles noch zu absolvieren. Und dann kann man natürlich auch erst so eine richtige Bilanz dann vielleicht ziehen und dann diese Vergleiche mit Alonso anstellen, die ja auch schon gemacht wurden. Jetzt wurde gleich gesagt, ja, jetzt hat er ja zum aktuellen Zeitpunkt der Saison schon mehr Punkte, als Alonso vor einem Jahr gemacht hat. Aber es fehlten eben bisher auch noch die Punkte gegen die Top-Teams. Gegen City hat man jetzt geliefert, das Programm hast du angesprochen, was noch kommt. Und man muss ja auch sagen, Alonso hatte am Ende der Hinrunde letztes Jahr 38 Punkte. Da ist es dann doch bei den 23, die im Moment da sind, noch ein kleiner Weg. Also dann dürfte auch nicht mehr so viel schiefgehen. Aber ist es überhaupt gerecht, jetzt die beiden Trainer einfach zu vergleichen?
Weiß ich
Wir
nicht.
machen es natürlich, aber.
Wir machen es einfach, ne? Also, es ist ja auch ein Teil unseres Jobs, das zu tun. Aber also wenn man jetzt den Vergleich mit letzter Saison nimmt, muss man ja sagen, diese Länderspielpause, die jetzt gerade zurückliegt, das war ja genau der Turning Point bei Bayer Leverkusen. Ne? Die hatten vor dieser Länderspielpause ein 1:1 in Bochum letztes Jahr und haben dann bis zum Winter nach dieser Länderspielpause alles gewonnen. Deswegen diese hohe Punktzahl dann am Ende auch. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob Yilmaz und Bayer daran anknüpfen können und auch die restlichen Spiele alle gewinnen können. Wird man sehen. Vergleich zu Alonso, ja. Xabi hatte auch einen schwierigen Start in Leverkusen. Da wurde er auch dann, oder was heißt auch, der hatte einen schwierigen Start in Leverkusen. Es wurde viel hinterfragt und hat dann im Laufe seiner ersten Saison so die Weichen richtig gestellt. Und wenn man jetzt vom Weichenstellen ausgeht, ging es bei Jürgen ja sogar fast schneller. Ja, also die Resultate plus die Entwicklung ist ja sehr, sehr schnell jetzt zu sehen. Yilmaz hat auch einen anderen Kader. Xabi hatte damals eher erkannt, okay, wir müssen viel am Kader ändern. Ich glaube, Yilmaz ist sehr zufrieden mit seinem Kader, weist nur immer darauf hin, wir müssen uns entwickeln, wir bauen hier was auf. Ne? Es ist wichtig, währenddessen auch schon Ergebnisse zu erzielen, aber piano, piano. Und so vom Typen sind die natürlich trotzdem unterschiedlich. Es liegt ja schon an der Sache allein, dass Xabi Alonso natürlich ein absoluter Weltstar als Fußballer war. Ne? Aktive Karriere von Casper Jürgen war jetzt, der hat nicht für Real Madrid, Liverpool und FC Bayern gespielt. Aber von der Art und Weise, Fußball zu spielen, mit viel Kontrolle, mit viel Ballbesitz, daraus ansehnlichen Offensivfußball zu spielen, da sind schon Parallelen zu erkennen. Und deswegen hat Simon ihn ja auch geholt, ja, weil das ja die DNA von Bayer Leverkusen sein soll. Und Punkteschnitt spricht absolut für Jürgen, und wie erfolgreich die Geschichte weitergeht, das werden wir alle erleben.
Und der Trend geht ja aus Leverkusener Sicht aktuell komplett in die richtige Richtung. Bei Dortmund sah es ja zuletzt ein bisschen anders aus. Drei Pflichtspiele ohne Sieg, dann gegen Villarreal mal wieder ein Sieg, ein am Ende souveräner Sieg. Nach diesen drei Pflichtspielen in Folge eben, wo es nicht so lief und wo man dann auch Vorsprünge zum Teil noch wieder hergegeben hat. Gestern gegen Villarreal sah es dann auch zunächst nicht so aus, als würde es am Ende so ausgehen. Ziemlich miese erste Halbzeit, da stimmte nicht besonders viel. Da waren die Spanier sogar besser. Serhou Guirassy hat dann früh die Führung geschossen, dann gab es eine rote Karte und dann fiel alles in Richtung der Dortmunder dann im Grunde. Guirassy hat am Ende doppelt getroffen. Wichtig für ihn auch nach torlosen Spielen in Serie. Der hatte ja dann auch eine kleine Ladehemmung. Die Statik des Spiels war natürlich komplett anders als jetzt beispielsweise bei Bayer in Manchester und vor allen Dingen auch als Dortmund in Manchester dann verloren hat. Kann man denn diese Vergleiche überhaupt ziehen? Dortmund vor 4 Wochen in Manchester und Leverkusen jetzt in Manchester? Das waren ja, wie gesagt, unterschiedliche Mannschaften.
Genau, also Man City hat ja eine ganz andere Mannschaft auch aufgeboten. Ich glaube, Dortmund hat damals ja einen ganz guten Start in die Partie hingelegt, aber das ging dann ja peu à peu in die Binsen. Ja, es ist ja immer schwierig, Duelle zwischen Mannschaften, zwei Mannschaften, die in die gleiche Mannschaft spielen, das zu vergleichen, weil es ja immer von Aufstellung, Tagesform, Situation, in der sich die Mannschaft gerade befindet, ja, immer unterschiedlich ist. Generell würde ich sagen, man kann daraus aber, oder man kann momentan sehen, dass Leverkusen natürlich momentan ein richtiges Stimmungshoch hat. So, und bei Dortmund ist es ja so, also ich boah, ist ja nur von außen oder red auch mal mit Kollegen. Da rumort's ja schon wieder so ein bisschen, ne? Also auch Niko Kovac ist ja jetzt keiner, der sitzt sich wahrscheinlich sicher im Sattel, aber es wird ja trotzdem mal diskutiert, ob er auf
Ja.
Sicht doch der richtige Trainer ist, ja. Von daher, in Dortmund ist einfach schneller Unruhe drin als in Leverkusen generell. Und momentan, aufgrund dieser letzten Auftritte, die du gesagt hast, ist, glaube ich, für die sehr, sehr wichtig, diese zwei Spiele gegen Leverkusen erfolgreich zu gestalten. Für Leverkusen natürlich auch enorm wichtig, aber ich glaube, Dortmund hat mehr Druck auf dem Kessel momentan. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich auf beide Spiele. Ich glaube auch, dass das komplett unterschiedliche Spiele werden. Ich bin auch gespannt, wie die Trainer sagen, okay, welche Elf wählen sie für welches Spiel aus, wie viel Rotation muss da rein und so weiter und so fort. Ne, und dann geht es am Samstag geht's einfach um die Vormachtstellung der Nummer 2 in Deutschland. Das muss man ja so sagen. Ja, also da kann man natürlich schon mal aufzeigen, so okay, wir sind eigentlich die Mannschaft, die hinter den Bayern rangieren möchte. Malik Tillmann hat beim Interview gesagt, unser Ziel muss es sein, Nummer 2 zu sein. Ne? Und weil die Bayern einfach zu übermächtig sind in diesem Jahr, ich glaube, da gibt es einfach keinen dran vorbeikommen in dieser Saison. Sowieso nicht bei diesem Umbruch, also was Leverkusen jetzt angeht. Und Dortmund ja, will ja das Gleiche haben. Und dann hast du am Dienstag dieses Spiel, wo es ja eigentlich um den Titel geht. Ja, also das ist ja für beide Mannschaften eigentlich das Spiel, wo du sagst, okay, wenn wir einen Titel in dieser Saison gewinnen wollen, dann müssen wir dieses Spiel ziehen, weil dann haben wir einen großen aus dem Weg geräumt. So, das wird, glaube ich, ein richtig, richtig heißer Fight in Dortmund.
In das Dortmund dann aber mit dem Gefühl geht, auch ein bisschen Spielglück zu brauchen, um eben ein Ergebnis am Ende zu erzielen, wie vielleicht gegen Villarreal, wobei er aber sagen kann, ja, wir können auf unseren Plan vertrauen. Das ist natürlich etwas, was zumindest in meiner Einschätzung jetzt Bayer erstmal stabiler erscheinen lässt.
Ja, also das ist das, was Malik Tillmann, glaube ich, auch mit Struktur und Ordnung meinte. Der Bayer hat eine klare Idee von Fußball und für jemanden ist es hundertprozentig so, dass er sagt, wir wollen in jeder Minute des Spiels eigentlich genau unseren Plan verfolgen. Ja? Egal, welche äußeren Umstände da sind, egal, welches Personal auf dem Platz steht. Und jetzt hat er gestern ja sogar die Taktik ein bisschen gewechselt, oder zumindest die Formation, ja, mit 5-3-2 gegen den Ball, mit zwei Achtern dann mit Tillmann und Maser und zwei Spitzen mit Cofano und Schick, was ja eigentlich die Saison eigentlich immer mit einer Spitze gespielt wurde, dieses bekannte 3-4-2-1, was wir ja schon von Xavi kannten. Und trotzdem weiß halt jeder, was in welcher Situation zu tun ist. Ne? Paradebeispiel Alejandro Grimaldo, der ja eigentlich immer mit Poco das Tandem gebildet hat auf links, dann nach innen zieht als quasi spielmachender Flügelverteidiger und gestern aber einen klassischen Flügelverteidiger gegeben hat, der dann die Außenbahn belegt und dem Spiel Breite gibt. Und da ist einfach, jeder weiß genau, welche Rolle er zu erfüllen hat, aber was generell das Ziel ist mit dem Spiel. Und ich glaube, da ist Bayern schon momentan gefestigter, als Dortmund es wirkt, also von meiner Außenwahrnehmung.
Siehst du Punkte, wo die Mannschaft, also Bayer, anfällig wäre, wo du sagen könntest, da könnte eine Chance für die Dortmunder sein, jetzt wo Guirassy ja auch wieder zurück zu sein scheint? Muss man natürlich mal abwarten, aber der ja zumindest dann gestern zweimal getroffen hat. Einen Elfmeter darf er nicht schießen. Das vielleicht noch mal kurz dazu. Den hat er nämlich erst verschossen, dann im Nachschuss aber ganz souverän reingesetzt.
Er war, glaube ich, doch nicht sein erster, den er verschossen hat, wenn
Nee,
ich das richtig in
danke.
Erinnerung habe. Ne?
Aber die
Also,
anderen Elfmeterschützen waren alle nicht mehr im Spiel, deshalb.
ja, und ich glaube, ich habe das Spiel gestern nicht verfolgt, weil ich ja im Flieger saß dann und jetzt auch heute Morgen noch keine Zeit über die Zusammenfassung zu sehen. Aber ich glaube, Fabio Silva hat ja auch noch einen Elfmeter verschossen. Ne?
Ja,
Also Elfmeter ist,
auf die
glaube ich, jetzt
Latte.
nicht die, ja, genau, Elfmeter ist jetzt, glaube ich, nicht die Paradedisziplin. Also
Nein.
weiß nicht, ob sie damit Bayer knacken können. Nee, aber wehtun. Die Defensive bei Bayer war ja eine Zeit lang relativ anfällig. Die haben viele Gegentore kassiert. Aber auch das ist in den letzten Wochen, ja, die haben gegen Heidenheim zu Null gespielt, die haben in Lissabon zu Null gespielt, die haben jetzt bei Man City zu Null gespielt, die haben in Wolfsburg ein Gegentor kassiert. Also das sind 4 Spiele jetzt hintereinander, wo du ein Gegentor kassiert hast insgesamt. Also auch das hat sich ja wirklich stabilisiert. Von daher ist das Thema Wehtun relativ. Es kommen jetzt auch wieder Spieler zurück. Also du hast jetzt ne, Andrich wieder, du hast Tapsoba wieder. Du hast die Jungs, die nicht nominiert waren, mit Terrier und Jonas Hofmann als Auswahl. Vielleicht ist Axel Tapé wieder ein Thema fürs Wochenende. Also eigentlich hat Bayer jetzt ja noch mehr Fundus, aus dem schöpfen kann. Und ich finde gerade Loic Badé und auch Jarrell Kwanza gestern super Spiel gemacht. Egal wie die Dreierkette momentan besetzt ist, das ist schon echt gut. Und dann hast du davor Aleix Garcia, der auch einen guten Job macht, der jetzt ja nicht der Abräumertyp ist, aber gestern auch viele Ballgewinne hatte, die enorm wichtig waren. Von daher wehtun. Ja, das ist natürlich immer tagesformabhängig, aber mir fällt jetzt nicht so eine klassische Idee ein, wo ich sage, ja, da muss Dortmund aber richtig, oder da ist eine Seite, die richtig anfällig ist, oder da ist das und das, wo sie agieren können. Bin sehr gespannt aufs Spiel.
Weil sie eben auch kontrollieren können und Dortmund muss irgendwo einen Hebel finden, um so ein Spiel an sich zu reißen und aufzureißen und vielleicht dann auch ja durch ein bisschen Glück, also Matchglück ist, glaube ich, im Moment in der Dortmunder Phase wirklich so einer dieser Begriffe, die da wirklich fallen müssen und die auch wirklich zum Tragen kommen müssen, damit da was passieren kann. Also und Leverkusen wirklich stabil, stabil.
Ja, also wirklich richtig, richtig gute Entwicklung genommen. Ja, und wo wir jetzt vorhin Champions League, weil du gesagt hast, hier Playoffs, wir haben gestern dann schon auf dem Rückflug gescherzt, naja, jetzt lass die mal noch gegen Newcastle City gewinnen. Dann haben die im nächsten Jahr noch Villarreal zu Hause und davor Piräus auswärts, die ja jetzt auch beide im unteren Tabellendrittel stehen. Also vielleicht reden wir am Ende sogar noch über die Top 8 bei Bayer Leverkusen, ja, weil also die 3 Spiele sind jetzt nicht so, du hast 2 Heimspiele. Ja, die sind jetzt nicht so, dass du sagst, die kannst du nicht alle gewinnen. Ja,
Nein.
also von daher, ja, ist ein bisschen wahrscheinlich jetzt nicht so kommen, aber die Playoffs sollten jetzt doch bei diesen restlichen Gegnern schon zu machen sein. Und deswegen, da, wenn man einen Monat zurückschaut und nach diesem PSG-Spiel oder auch nach dem Bayern-Spiel, wie wir da geredet haben und was jetzt sich seitdem getan hat, das ist schon beachtlich in Sachen Stabilität, aber auch in Sachen Kreativität im Offensivdrittel. Ja, wenn wir die Entwicklung von Ibo Maser anschauen, ne, der jetzt plötzlich im letzten Monat explodiert ist. Und jetzt sammeln die ganzen Jungs eben auch noch diese Erfahrungen wie gestern Abend. Das kann eigentlich nur zuträglich sein. Ne? Es ist jetzt dann an Gilman, das zu moderieren und die Jungs da in der Spur zu halten. Aber ich sehe jetzt momentan keine Gefahr in der Hinsicht, dass jetzt irgendeiner hier anfängt abzuheben und einen Meter weniger zu machen. Wird man sehen, ob das vielleicht passiert irgendwo. Aber ich glaube auch, dass Dortmund schon richtig Respekt haben wird vor Bayer Leverkusen und diesen beiden Spielen und mit Sicherheit nicht happy darüber ist, in welcher Form sich Bayer Leverkusen momentan befindet.
Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn du in die Glaskugel guckst und du weißt, das muss man hier in diesem Podcast, aber nur als Gast. Dann guck doch mal rein, was siehst du denn für Samstag und was siehst du für nächste Woche?
Na gut, das ist erstmal einmal heim, einmal auswärts, jetzt aus Bayer Sicht. Ja, Heimspiel, Topspiel, Samstagabend. Ich könnte mir vorstellen, dass Bayer das Spiel ziehen wird, weil sie eben diese Stabilität haben. Jetzt können sie nochmal rotieren, nochmal ein bisschen wechseln. Da sehe ich schon gute Chancen auf einen Heimsieg für Bayer 04. Und Dienstag. Da weiß selbst die Glaskugel nicht, was sie sagen soll, weil das ist so ein, also erstens hängt es vielleicht ja sogar ein bisschen auch ab von dem, was am Samstagabend passiert, ja, ne, wenn da jetzt einer der beiden Mannschaften plötzlich deutlich gewinnen sollte, kann das ja einen gewissen Einfluss auf Dienstag auch haben, dann kommt es aufs Personal an, wer kommt fit aus dem Samstagspiel und so weiter und so fort, aber Dortmund Heimspiel, Pokal-Achtelfinale, beide Mannschaften in dem Wissen, was ich eben gesagt habe, das ist der Wettbewerb, in dem die Titelchance am größten ist. Das wird ein heißer Fight, glaube ich, und da kann ich mir auch Verlängerung, Elfmeterschießen, da kann ich mir alles vorstellen, wie so ein Spiel laufen wird. Aber die letzten Jahre hat Leverkusen in Dortmund nicht so schlecht ausgesehen, von daher, ja, Ja, das wird ein guter Abend.
Was wäre denn wichtiger, in der Liga diesen Bayern-Verfolger zu geben? Oder ist es da nicht eigentlich völlig egal, ob du jetzt erster Bayern-Verfolger oder zweiter Bayern-Verfolger bist? Dafür lieber im Pokal weiter, um die Chance auf diesen Titel zu haben. Was wäre fürs Selbstvertrauen der Mannschaft besser?
Wir haben da tatsächlich auch im Kollegenkreis natürlich schon drüber gesprochen, was wäre der wichtigere Sieg. Gibt Kollegen, die sagen, der Samstag ist der wichtigere Sieg, eben dieses Bayer-Verfolger-Ding. Ich würde jetzt doch eher mit dem Pokal gehen, weil in der Liga hast du halt immer Chancen, auch noch was zu korrigieren über mehrere Spieltage. Aber wenn du jetzt wirklich das Ziel hast, die Saison noch irgendwie Silverware nach oben zu stemmen, dann ist ein Sieg gegen so einen großen Konkurrenten in dem Wettbewerb natürlich enorm wertvoll. Dann hast du vielleicht noch, ne, vielleicht straucheln ja auch die Bayern in Union, glaube ich, spielen die, ne? Ja, also da hast du eine Riesenchance, so einer Saison, die so crazy, so ein crazy Struggle angefangen hat, noch ein richtig krasses Ende zu geben. Deswegen ist der Pokal schon für mich das Spiel, was gewonnen werden sollte. Am Samstagabend kannst du auch mit dem Unentschieden, leben.
Du hast alles auf jeden Fall im Blick für den Kölner Stadtanzeiger in Sachen Bayer Leverkusen. Patrick, danke, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
Jo, mir auch. Warte mal. Nee, jetzt.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.